Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Eigentlich wollte er nur seine Ruhe haben. Er lag in seinem Krankenbett. Die Sonne schien durch die Fenster auf die Palliativstation. Seine Schmerzen waren gut eingestellt und auch seine Angstzustände hatten sich gebessert. Er genoss die Sonne auf seinem Gesicht. Als es klopfte, antwortete er nicht. Die Tür ging trotzdem auf und eine Frau kam herein. Er schloss die Augen und gab vor zu schlafen. Die Frau grüßt freundlich und ein wenig unwillig öffnet er die Augen. »Darf ich Ihnen etwas Gutes tun?«, fragt sie. Er brummelt ein halbherziges Einverständnis. Und dann holt sie eine Waschschüssel mit warmem Wasser, wäscht seine Füße, trocknet sie sorgfältig ab und beginnt, sie mit einem Massageöl einzureiben. Vorsichtig sucht sie die Druckpunkte. Zart fühlt sich die Berührung an und ein wohliges Gefühl beginnt, sich in seinem Körper auszubreiten, von den Fußsohlen an durch die Beine, aufwärts in den Bauch. Es krabbelt der Wärme entgegen, die die Sonne auf sein Gesicht gebracht hat, und beide treffen sich in der Mitte, im Herzen. Er schließt die Augen wieder. Eine Woche später ist er verstorben, im Kreis seiner Familie. Berührungen, liebe Gemeinde, können heilen. Das haben Sie alle schon erlebt. Offenheit ist dazu nötig, Vertrauen und natürlich Einverständnis. Aber wenn in geschütztem Raum eine Berührung gelingt, dann öffnen sich Körper, Seele und Geist. Selbst unter schwierigsten Umständen, selbst im Bewusstsein des nahenden Todes. Von Jesus wird eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Hört mit mir auf das Evangelium nach Markus im 14. Kapitel. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten, denn sie sprachen, ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbaren Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Verschwendung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, für alle vier Evangelisten ist klar, Jesus wusste, worauf sein Weg hinauslaufen würde. Dreimal kündigt er seinen bevorstehenden Tod seinen Jüngerinnen und Jüngern ausdrücklich an. Und wir Leserinnen und Leser der Bibel, wir können sogar die religiösen Autoritäten belauschen, erfahren von ihm ihrer immer größer werdenden Sorge, ihrer wachsenden Wut. Und für mich gehört zu den großen Rätseln der Geschichte Jesu, warum es überhaupt so weit kommen musste. Woher dieser Hass auf einen bei allem Zulauf doch im Grunde harmlosen Wanderprediger, von denen es reichlich gab zu dieser Zeit. Lassen wir uns nicht zu schnell dogmatisch beschwichtigen mit der Antwort, die theologiegeschichtlich die wirksamste werden würde, nämlich Jesus musste sterben, um unsere Sünden zu büßen. Auch wenn das von höherer Warte aus wahr sein mag, ist erstens die Lehre vom Sühnetod Jesu heute wohl nicht mehr unmittelbar einleuchtend, sondern selbsterklärungsbedürftig. Vor allem aber muss es doch zweitens im gelebten Leben Jesu Mechanismen gegeben haben, psychologisch und soziologisch und juristisch beschreibbare Abläufe, die schließlich zu seinem Tod geführt haben. Einen besonders eindrücklichen Versuch, diese Prozesse an der Figur des Judas auszuloten, konnten wir gerade wieder hier im Dom in der grandiosen Inszenierung des Monologs Ich, Judas mit Ben Becker und Andreas Sieling erleben. Also noch einmal die Frage, woher dieser Hass auf Jesus? Wie kommt es zum oft beobachteten Umschwung von Palmsonntag zu Karfreitag, vom Hosianna zum Kreuzigen? Ich glaube, das kommt so. Der Liebende zerbricht an seiner Liebe. Genauer, wird zerbrochen an der Unfähigkeit seiner Umgebung, diese Liebe ebenso unkonventionell, ebenso unbedingt zu erwidern. Unkonventionelle, unbedingte Liebe zerbricht notwendig an der Realität des Hasses. Von Jesu unkonventioneller, unbedingter Liebe hören und lesen wir im Evangelium immer wieder. Die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas, Johannes erzählen von ihr bis zum Erbrechen oft. In den Geschichten, in den Sentenzen, in den Geboten Jesu. Von seiner Liebe zu allem, vor allem zu den Kranken, zu den Armen, zu den Ausgegrenzten. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, die Heilung des Blinden vor Jericho, die Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen, der Satz, liebet eure Feinde, der Hinweis auf den Maßstab im jüngsten Gericht, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Geschwistern. Und auch zu Beginn dieser Geschichte, der Salbung in Bethanien, versteckt in der einleitenden Bemerkung, Jesus war zu Gast im Hause Simons des Aussätzigen. Ein Leprakranker, unbedingt zu meiden, ausgestoßen aus der Gesellschaft aus Gründen des Infektionsschutzes. Bei ihm sitzt Jesus zu Tisch, isst und trinkt. Immer und immer wieder unkonventionelle, unbedingte Liebe bis zum Zerbrechen. Selbst Jesu Jüngerinnen und Jünger sind damit regelmäßig überfordert. Wie oft muss ich eigentlich vergeben, fragen sie ihn einmal. Reicht 7-mal? Und er? Versuch's doch 7-mal, 70-mal. Auch hier in dieser Geschichte. Was für eine Verschwendung an Geld ist doch solche Liebe, sagen sie. 300 Silbergroschen. Davon hätte eine ganze Familie ein ganzes Jahr lang leben können. Vordergründig kommt das als Kritik an der namenlosen Frau daher. Man sollte doch. Und an die Frau richten die Jünger denn auch ihren scharfen Protest. Wen sie eigentlich kritisieren, ist trotzdem offensichtlich. Du hättest das nicht zulassen dürfen. Nicht, wenn du die Option für die Armen ernst nimmst. Du hättest, du solltest. Die Jünger kritisieren Jesus selbst. Mit seinen eigenen Argumenten. Aber gegen den Kern seiner Botschaft. Unkonventionelle, unbedingte Liebe ist zu teuer, sagen sie. Wir können sie uns nicht leisten. Aber Jesus sagt nur, lasst die Frau zufrieden. Sie hat getan, was sie konnte. Ihr habt noch genug Zeit, Hilfepläne für die Ärmsten dieser Welt zu entwickeln. Diese Frau jedoch hatte Zeit, ihre Liebe auszudrücken. Überhaupt die Zeit. Unkonventionelle, unbedingte Liebe braucht ihre Zeit. Natürlich erleben wir Jesus auch anders. Ungehalten seiner Mutter gegenüber, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Rüde zu seinen Geschwistern, die ihn nach Hause holen wollen, die mir zuhören, sind mir Brüder und Schwestern, sagt er. Verletzend zu Petrus, hau ab, du Satansbraten. Im Tempel wird er die Tische der Händler umwerfen, voller Zorn für ihr Geschäftsgebaren. Denn das gehört nun einmal auch zur Wahrheit. Liebe, selbst unkonventionelle, unbedingte Liebe, muss manchmal die Stirn in den Wind halten. Aufstehen, Grenzen setzen, ihren Punkt machen. Aber erstens dürfte das weit weniger oft der Fall sein, als wir meinen. Und zweitens, vor allem, Liebe, unkonventionell und unmittelbar, kann niemals auf die Pausetaste drücken. Es ist keine christliche Position zu sagen, erst bombe ich dieses Regime weg. Erst verleibe ich mir dieses Territorium ein, erst zerstöre ich diese Gegend, erst mache ich mir diese Gegner gefügig und dann ist wieder Zeit für Liebe und Frieden. Wohl hat Jesus die Tische der Ungerechtigkeit umgeworfen, aber glaubt keinen Moment, er habe die Ungerechten nicht dennoch geliebt. Unkonventionell geliebt, aber unbedingt. Und nicht weniger verlangt er von seinen Jüngerinnen und Jüngern. Es gibt keine Zeit, in der der Hass berechtigt wäre. Liebe reckt nicht die Fäuste in die Luft und brüllt Heil. Liebe trennt nicht Kinder von ihren Eltern. Liebe schwadroniert nicht von Massenabschiebungen. Liebe vergrößert nicht die Kluft zwischen Armen und Reichen. Liebe entmenschlicht keine Menschen. Das tun nur Hass und Wut. Hass entmenschlicht Menschen. Und deshalb sage ich, nein, deshalb sagt Christus selbst, es gibt keine Zeit, in der der Hass berechtigt wäre. Auch wenn es Zeiten gibt, in der Liebe zu unkonventionellen Mitteln greifen muss, um unbedingte Liebe zu bleiben. Liebe zum drogenabhängigen Sohn. Liebe zum politischen Gegner. Liebe zur dementen Mutter. Liebe zu einem gestrandeten Wal. Verrückt, oder? Das Schicksal eines einzigen Tieres, zugegeben eines Exemplars einer faszinierenden, wunderbaren Spezies, elektrisiert seit einer Woche ganz Deutschland. Wir konnten die Rettungsversuche live mitverfolgen. Wir haben mitgebangt, waren mit enttäuscht, als es sich nach gelungener Rettung gestern wieder auf einer Sandbank festgeschwommen hat und haben uns mitgefreut, als der Wal sich über Nacht erneut befreien konnte. Was wir nicht bemerken, den Höllenlärm den unsere Riesenkreuzfahrtschiffe unterseeisch verursachen und mit dem wir diese Tiere um den Verstand bringen. Das Mikroplastik, das wir ins Meer kippen und das diese Tiere mit der Nahrung aufnehmen. Die Öl- und Benzinteppiche, die immer wieder ihren Lebensraum vergiften. Aber wie ich das sage, höre ich Jesus antworten: Ja, du liebst diese Schöpfung und ihre Zerstörung ist furchtbar, aber du kannst immer noch CO2-Emissionen senken, wenn du nur willst. Du kannst dich vegan ernähren, wenn du nur willst. Du kannst dir eine Wärmepumpe installieren lassen, wenn du nur willst. Du kannst auch dein Auto abschaffen, wenn du nur willst. Dafür ist immer noch Zeit. Aber jetzt ist die Zeit, diesen einen Wal zu retten. Aus unkonventioneller, unbedingter Liebe zur Schöpfung. Und sag nicht, die 50.000 Euro, die diese Rettung bis jetzt gekostet hat, hätte besser in Klimaschutz investiert werden können. Sie waren so nötig wie das Öl dieser Frau, das mich berührt hat und meinen Leib gesalbt für mein Begräbnis. Trivial? Dieser Vergleich der Salbung in Bethanien mit der Rettung eines gestrandeten Buckelwals in der Ostsee? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Trivial der Vergleich der Salbung in Bethanien mit einer halben Stunde Physiotherapie auf der Palliativstation? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall aber sollten wir mit unseren eigenen Gesten unkonventioneller, unbedingter Liebe nicht warten, bis ein Leben zu Ende geht. Sie haben Ihre Zeit vermutlich öfter, als wir denken. Wie wäre es, sie täglich einzuüben? Es muss ja nicht immer gleich eine Berührung sein oder ein Jahresgehalt. Ein Lächeln mag manchmal genügen. Ein gutes Wort oder gar kein Wort, sondern einfach Zeit, da zu sein, mitzufühlen, zu hören, zu sehen, zu schweigen, wo jemand in Bedrängnis ist. Ihm, ihr etwas Gutes tun, wenn auch nur zeichenhaft. Sich nicht in die Reihen derer einzusortieren, die mit dumpfen Parolen Zwietracht säen. Statt mentale Boxhandschuhe zu tragen, die Hand ausstrecken. Geöffnet. Wir würden uns wundern, wer alles eine geöffnete Hand ergreift. Liebe Gemeinde Jesu, letztes Wort in dieser Sache ist, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Unkonventionelle, unbedingte Liebe einüben. So wirst auch du ein Teil des Evangeliums. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.